Hallo, ich bin der Ron. Ich wohne in Unna, das liegt ganz nah bei Dortmund. Vielleicht kennt ihr das ja aus den Verkehrsnachrichten. Ursprünglich komme ich aus dem schönen Berlin-Friedenau. Wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt, gehe ich hier im Westen gerne ins Stadion, um unsere alte Dame zu sehen. Und das kann man hier in der Nähe im Ruhrpott, in Westfalen und im Rheinland. Also, macht's gut. Ha ho he, euer Ron.
Exil Herr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo Exil Herr Tana. Ich bin Briemchen, ihr hört den Exil Herr Tana Podcast und das nach dem Spiel gegen Dortmund. Und Dortmund ist es ein super Stichwort, denn genau da sitzt der Daniel und den grüße ich jetzt. Grüß dich.
Einen wunderschönen guten Abend aus der Stadt des Gewinners des heutigen Abends, leider.
Ach, oh Gott, jetzt hast du es auch nochmal erwähnt. Eine Folge so unmittelbar nach dem Spiel aufzunehmen, ich merke, dass das gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn man 2-0 verloren hat. Man steht irgendwie noch so ein bisschen unter Strom. Und für mich ist es so ein bisschen, man hat das Gesehene noch nicht so richtig verarbeitet. Und ich frage mich jetzt, ich habe das ja bei dir so ein bisschen mitgekriegt, wie du auf härtere Niederlagen reagierst. Ist die Enttäuschung bei dir eigentlich jetzt noch sehr groß? Dazu muss man sagen, das Spiel ist jetzt wie lange her? Eine gute Stunde? Anderthalb Stunden?
Ja, also für mich ist es eine Therapiestunde gerade, damit ich es nicht mit in den Schlaf nehmen muss. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir dieses Forum
Gerne.
eröffnest und andere dabei zuhören lässt. Ja, also ich bin noch unfassbar enttäuscht. Da können wir nachher nochmal genau drüber reden, warum genau. Aber ja, wie sagt Paul immer, man muss es akzeptieren und für was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig an diesem Abend.
Du sagst es, über das Spiel gegen Dortmund reden wir natürlich gleich nochmal, auch wenn es weh tut. Aber vorher können wir dich ja vielleicht erstmal vorstellen. Und da frage ich einfach das, was ich immer frage, nämlich, wo bist du denn geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du Hertha-Fan geworden?
Ja, ich bin im schönen Berlin-Spandau geboren, bin dort auch aufgewachsen, später nach Charlottenburg gezogen, Charlottenburg-Wilmersdorf, und ja, habe mir so das Berlin immer weiter so zu meinem gemacht, also so ein bisschen den Horizont erweitert. Und zum Studium bin ich dann aber nach Dortmund gekommen und da können wir vielleicht später noch drüber reden, wie ich Hertha-Fan geworden bin. Das war tatsächlich bei Schwarz-Weiß Spandau in der Kabine, haben sich plötzlich zwei Kumpels von mir wahnsinnig schnell nach dem Training beeilt und ich fragte sie nur, was macht ihr denn da? Warum beeilt ihr euch so? Oh, ja, wir wollen ins Stadion zu Hertha. Und tatsächlich wusste ich damals nicht, dass es einen Zweitligisten in Berlin gibt, oder dass es überhaupt Profifußball in Berlin gibt. Und für mich gab es Bravo Sport, gab es Ran und damit tatsächlich den BVB. So schließt sich der Kreis. Ich habe tatsächlich auch damals im BVB Bettwäsche geschlafen, habe die Meisterschaft 95, 96 gefeiert, als in Anführungszeichen Fan, weil ich, wie gesagt, nichts anderes kannte. Ja, und bin an dem Abend dann nach Hause und sagte zu meinem Vater, du, es gibt hier Fußball in Berlin. Warum weiß ich davon nichts und warum gehen wir da nicht hin? Ja, und dann hat es, glaube ich, noch eine Woche gedauert. Und dann sind wir dahin, sind viel zu spät gekommen. Es stand schon 2:0 für Waldhof Mannheim vor 6.000 Zuschauern. Am Ende ging es 2:2 aus. Ich fand es herausragend und ab da, ja, war ich infiziert. Und dank meines Vaters hatten wir auch sofort Dauerkarte und alles und waren da dann sofort jede Woche da. Und ich hatte halt Glück, weil es dann natürlich auch sogar sehr schnell sehr erfolgreich wurde. Es war das Aufstiegsjahr.
Erstaunlich, dass dich das so begeistert hat. Also vor 6.000 Zuschauern gegen Mannheim klingt
Ja,
jetzt
ich meine,
eigentlich nicht so dolle.
ja, stimmt, aber es war für mich natürlich was komplett Neues. Ich kannte Fußball nur aus dem Fernsehen und 6.000 Zuschauer waren für mich schon extrem viel und dann so eine riesengroße Schüssel. Und dann natürlich noch ein Team aus meiner Stadt, was herausragend kämpft und ein 2:2 gegen Waldhof Mannheim, eine Mannschaft, die mir bis dahin noch überhaupt nie über den Weg gelaufen ist, holte. Das hat mich offenbar als, boah, lass mich nicht lügen, Neunjähriger, zehn, ich müsste ihn jetzt noch zurückrechnen, keine Ahnung, hat mich nachhaltig beeindruckt. Wahrscheinlich war ich 12, ich weiß es gerade nicht mehr.
Na, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich habe meinen Vater gefragt, wie alt ich eigentlich beim ersten Hertha-Spiel war. Er konnte es mir auch nicht sagen. Ich vermute, ich muss 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein.
Ja.
Typischerweise geht man ja meistens dann in dem Alter mit seinem Papa dahin. Ja. Und ich weiß, ich war immer aufgeregt vor den Spielen. Und wenn es dann noch Flutlichtspiel war und man kam schon auf das Stadion zu, boah, für mich war das ein unvergleichbares Erlebnis. Was Besonderes. Ja. Und ich kann mich auch an nichts Vergleichbares erinnern, vor dem ich so nervös war und so aufgeregt war, auch während des Spiels noch.
Das ist komisch, weil bei mir waren das komplette Feiertage. Und das hat sich jetzt ja, wenn man jetzt komplett gedreht für mich, aber damals und bis zum ersten Abstieg eigentlich, war Fußball für mich eine komplette, ein absoluter Feiertag. Ich habe mich darauf gefreut. Es war, selbst wenn sie verloren haben, war klar, nächstes Jahr spielen sie wieder Bundesliga. Bis dann plötzlich, dieser erste Abstieg hat mich wirklich extrem hart getroffen, weil das für mich außerhalb jeder Realität war, weil ich es ja auch nicht anders kannte. Ich bin hingekommen, sie sind aufgestiegen, sind sofort in die Champions League oder im zweiten Jahr in die Champions League gekommen, haben wahnsinnig tollen Fußball gespielt, wir haben super Fußballer gesehen und für mich war klar, wir gehören in die Bundesliga. Und deswegen war es für mich auch wirklich immer ein absolut toller Tag, mit meinem Papa und später auch noch mit meiner Schwester zusammen ins Stadion zu gehen. Und wenn sie mal verloren haben, war das zwar blöd, aber es war überhaupt kein Grund, irgendwie daran zu zweifeln, dass die Mannschaft gut genug ist, unter den ersten 10, ersten 7, ersten 5 zu landen. Das kam erst später. Und dieser erste Abstieg hat mich wirklich hart getroffen. Ich habe nochmal überschlagen, ich war so 12, 13 beim ersten Spiel.
Hm. Du warst zumindest ein bisschen älter als ich.
Ja.
Ich bereite mich ja auf die Folgen immer vor. Und wenn man im Internet nach Artikeln von dir sucht, wird man ziemlich schnell fündig. Du warst Autor beim Hertha-Blog, in der Berliner Morgenpost und bei 11 Freunde. Da findet man Artikel über dich und mit dir. Und wenn man deinen Berufsweg so ein bisschen verfolgt, dann hat man das Gefühl, dass Berufliches und Privates, Journalismus und Hertha-Fan sein, Hertha-Leidenschaft sich vermischen oder, sagen wir mal, bei dir Hand in Hand gehen. Ist da ein bisschen was dran? Und falls ja, war der Hertha-Blog ein erster und ein oder ein weiterer Schritt dazu? Also diese Mischung Journalismus, Hertha?
Ja, wobei ich das trennen muss. Also ich habe das im Studium relativ schnell gelernt, dass Journalismus nichts mit, Bloggen über seinen Verein zu tun hat, weil Journalismus ist schon noch eine andere Art von Handwerk, als ich gucke mir Spiele an und schreibe dann ein paar Artikel darüber. Das muss ich jetzt natürlich sagen, weil ich es gelernt habe und weil ich es dann später auch jahrelang getan habe. Aber ganz klar muss man sagen, dass Hertha oder die Leidenschaft für den Verein mich zum Journalismus gebracht habe. Ich habe in einer, ich glaube, 10. Klasse habe ich angefangen, handschriftliche Artikel zu schreiben über die Spiele von Hertha, also Spielberichte, aber halt auf meine Art und Weise. Ich habe dann Klausuren so geschrieben, wie ich einen journalistischen Artikel verfassen würde, also wie ich ihn aus dem Tagesspiegel kannte. Ich hatte einen sehr langen Schulweg, 45 Minuten von Spandau bis nach Wilmersdorf eigentlich, und habe dann jeden Morgen mir den Sportteil aus dem Tagesspiegel genommen und dann Michael Rosentritt gelesen, der so besondere Einstiege hatte und am Ende dann des Artikels nochmal auf den Einstieg zurückgekommen ist. Und so habe ich dann meine ersten Artikel geschrieben und meine Klausuren geschrieben, und das fanden alle, denen ich es gezeigt habe, eigentlich immer relativ gut. Und so richtig wusste ich nicht, was ich machen will später, bis dann eines Tages ein Kumpel von mir, schöne Grüße, Walter, der mich darauf hingewiesen hat, dass es auf der Hertha-Homepage ein Gewinnspiel gibt, dass man vom vorletzten Spieltag gegen Leverkusen einen Spielbericht hinschickt und dann, wenn man ausgewählt wird, am letzten Spieltag oder am letzten Heimspiel sozusagen den Spielbericht für die Homepage schreiben kann. Und das fand ich richtig cool, diese Aufgabe, und habe mich dann hingesetzt. Ich war leider gegen Leverkusen nicht im Stadion. Das heißt, ich musste mir ein bisschen was aus den Fingern saugen. Hab ich auch gemacht, sehr malerisch beschrieben, wie die Sonne hinterm Glockenturm untergeht und Hertha das Spiel dann, glaube ich, gewonnen hat. Oder es ging unentschieden aus, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich das gewonnen und bin dann da am letzten Spieltag hingegangen, habe dann erfahren, dass ein Praktikumsplatz frei wird, bin beim Hertha ins Praktikum gegangen, ein Jahr, und von dort war dann der Weg in den Journalismus, in den Sportjournalismus nicht mehr weit. Bis dann halt die Frage anstand, mache ich jetzt meinen sozusagen ungelernten Job bei Bild.de, den ich damals hatte, für 2 Monate, mache ich den jetzt weiter oder gehe ich nochmal ein richtiges Studium lernen? Und als dann die Zusage aus Dortmund kam von einem relativ renommierten Journalistikstudiengang, habe ich das dann halt wahrgenommen und bin nach Dortmund gegangen. Natürlich immer mit dem Ziel, nach den 4 Jahren sofort wieder nach Berlin zu kommen. Aber so ist das Leben nicht.
Ja, du bist dann.
Das weißt du ja auch.
Quasi hängen geblieben, ne?
Genau, genau. Mhm.
Ist es dir schwer gefallen, Berlin zu verlassen, oder war es nicht so schlimm, weil du dachtest, ist ja nicht dauerhaft?
Erstaunlicherweise ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich fand es total cool, woanders mich auszuprobieren, zu gucken, ob ich als Person in einer anderen Stadt funktioniere, wo mich keiner kennt. Und ja, das fand ich extrem cool. Ich bin zwar am Anfang wirklich noch jede Woche auch oder jedes Wochenende nach Hause gefahren. Ich habe damals noch beim SC Gato Fußball gespielt und die hatten massive Torwartprobleme und dann haben sie mir teilweise die Zugfahrerkarte aus Dortmund nach Berlin und wieder zurückbezahlt, damit ich am Sonntag bei denen im Tor stehen kann. Das war natürlich extrem cool, aber so nach und nach endete das dann und ja, dann war irgendwann klar, Freundin in Dortmund, Fußballverein in Dortmund, also richtigen Fußballverein, Spielfußballverein sozusagen. Und dann hatte man irgendwann nicht mehr so richtig den Grund, bis auf die Familie natürlich, die immer noch in Berlin lebt, zurückzugehen. Und dann war irgendwann die Entscheidung klar, dann bleiben wir erstmal hier. Und aus dem erstmal sind jetzt, ich glaube, bald 12 Jahre geworden.
Ich will jetzt nicht so weit auf den Sportjournalismus eingehen, aber es gibt so einen Eindruck, den ich in letzter Zeit habe oder der sich mir immer mehr aufdrängt. Ich habe den Eindruck, dass heute bei Sportberichten kaum noch recherchiert wird. Selten wird wirklich gut erklärt oder Hintergründe gezeigt. Ich habe den Eindruck, dass das meiste, was ich heute sehe, eigentlich nur noch große Meldungen sind, die meistens nur noch von Zweitverwertern zitiert oder kopiert werden, ohne Gegenprüfung. Und meines Erachtens oftmals auch auf Kosten der Qualität und auch ohne Wahrheitsprüfung. Also im Prinzip wird heute jedes Gerücht und jede Gemeldung, die heute in der Bild kommt, dann kannst du eigentlich sehen, das ist die Originalnachricht der Bild. Und jetzt kommen mindestens 30, 40, 50, 60 Artikel von anderen, die sagen, die Bild hat gemeldet und sagt und behauptet. Ich finde das eigentlich manchmal ein bisschen langweilig.
Und ja,
auch ein bisschen leichtsinnig manchmal. Und ich ärgere mich auch manchmal, dass dann die Fans auch immer so schnell drauf reagieren. Das immer so für bare Münze nehmen und gar nicht manchmal hinterfragen, ist das geprüft, stimmt das oder geht da einfach nur ein Gerücht um?
Ja, ich glaube, ja, das ist natürlich nicht nur ein Problem vom Sportjournalismus, aber ich kann es nachvollziehen. Hat natürlich viel damit zu tun, dass es sehr viele Menschen gibt, die im Internet Geld verdienen wollen und sehr viele Zeitungstitel oder Webseiten, die sich ihr Bezahlmodell daraus schließen, dass sie viele Klicks auf ihrer Seite bekommen und darüber Werbung ausspielen und da dann im Endeffekt egal ist, wo die Meldung herkommt. Ja, man muss schon sich seine Quellen heutzutage sehr gut aussuchen. Man muss aber auch, glaube ich, als Konsument so langsam verstehen, dass es diesen, sage ich mal, Journalismus oder im Sportjournalismus ist es noch eine Nummer schwieriger, glaube ich, nicht kostenlos geben kann. Also man muss dann halt gucken, dass man seine Quelle hat, der man vertraut, der man dann vielleicht auch den Fünfer im Monat rüberschiebt oder was er auch immer wo kostet, und der dann vertraut und eben nicht auf 14 anderen Websites nach irgendwelchen Gerüchten sucht, die am Ende sowieso nicht stimmen, weil irgendwer bei Twitter irgendwas falsch verstanden hat oder so. Womit ich nicht sagen will, dass bei Twitter immer alles Quatsch ist, da sind schon manche Sachen bei. Nur im Profifußball ist es ja heutzutage so, dass man kaum noch direkten Zugriff zu Spielern hat, anders als es früher war. Du hast, wenn du Glück hast, die Handynummer, als Sportjournalist hast du, wenn du Glück hast, die Handynummer vom sportlichen Leiter, vom Sportdirektor, vielleicht von 1, 2 Spielern, aber die Spieler wissen heute auch alle, dass sie nichts sagen dürfen und sie tun es dann auch nicht. Und das ist im Vergleich zu früher schon anders. Und wie die Bild arbeitet, will ich gar nicht unbedingt. Ja, also ich kann es nicht kommentieren, weil ich es nicht weiß, wie eng die mit Spielern teilweise, was die für Geschichten haben, die sie vielleicht zurückhalten, das weiß ich nicht. Aber man merkt schon, dass sie bei vielen Sachen sehr nah dran sind, wobei sie oft, finde ich, auch, das merkt man auch, pokern und einfach eine Meldung früher raushauen, weil sie einfach so wahrscheinlich ist, dass sie passieren wird, ohne dass es dann irgendwie eine Auflösung gibt, woher die Quelle kommt.
Ja, und also, wenn es nicht stimmt, dann juckt sich auch keiner
dran. Ja, genau, dann weiß es übermorgen auch keiner mehr, ne? Und das, ich kann die Vereine da verstehen, dass da haben wir, ich glaube, dass diese Woche habe ich mich sehr über dieses Format von Hertha gefreut, mit Dodi Lukebakio, weil ich bisher tatsächlich überhaupt gar keinen Zugriff zu dieser Person Dodi Lukebakio hatte und man da zumindest mal so ein bisschen hinter die Fassade gucken konnte, wie ist der so? Und ich kann verstehen, dass Vereine das, oder es wahrscheinlich gab es auch keine Anfrage bislang in diese Richtung. Sky macht das ja so ein bisschen mit diesem einen Format, wo sie da Mein Leben heißt es, glaube ich, wo die auch mit Spielern direkt sprechen und auch mal über Sachen sprechen, die jetzt nicht direkt gestern schon oder vorgestern schon auf irgendeiner Vereinsseite standen. Aber diese Formate sind halt noch sehr, sehr ja punktuell und wenig und halt auch ja bei einem Club wie Hertha wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig gefragt. Aber das fehlt, glaube ich, auch einfach diese Art so der persönlichen Berichterstattung. Und die Vereine lassen es aber auch, glaube ich, oftmals einfach nicht mehr zu, weil sie genau gelernt haben, dass da kommt nur Schlechtes bei raus.
Du hast Luke Bacchio eben erwähnt. Nach deiner Empfehlung habe ich mir das auch angeguckt. Und ich war sehr angenehm überrascht über einen sehr zurückhaltenden, sehr freundlichen, ich weiß nicht, nahezu also so warmherzig fühlte sich das an. Fand ich sehr angenehm. Und manchmal habe ich dann überlegt, mein Gott, so wie man oftmals über Luke Bacchio schimpft, eigentlich ist es gemein oder vielleicht sollte man mal im Hinterkopf behalten, dass das offensichtlich ein sehr sensibler Mensch zu sein scheint.
Ja, genau das. Und das fällt mir auch sehr schwer, gerade das, dieses Bild mit dem dann auf dem Platz in Einklang zu bringen, wenn er zum 18. Mal seinen Mann im Rücken laufen lässt oder den Passweg nicht so zustellt, wie man es eigentlich von einem Profi erwarten würde. Aber am Ende ist er auch 23 oder so, 21 bis 23, wenn man sich selbst an dieses Alter zurückerinnert und wenn man dann noch überlegt, dass so jemand keine wirklichen Geldsorgen mehr haben kann, dann stellt sich einiges in Relation, finde ich. Und ja, man, also ich bin da zumindest deutlich zurückhaltender, wenn ich dann sehe, wie so jemand wirklich ist. Und das ist einfach, glaube ich, was, wo Vereine sehr viel machen können, wenn sie ihre Spieler einigermaßen authentisch darstellen, um da einfach so ein bisschen, ja, den Druck rauszunehmen, ist vielleicht auch übertrieben, weil denen kann auch egal sein, ob da irgendeiner bei Twitter reinschreibt, was macht der Vogel da schon wieder. Aber mir persönlich hat es in Anführungszeichen immer, obwohl es ein Vereinsformat ist, sehr, sehr geholfen, diesen Menschen dahinter zu sehen und zu verstehen.
Den Hertha-Blog, den würde ich gerne noch anschauen. Jetzt haben wir uns, ich will nicht sagen, wir haben uns ein bisschen ablenken lassen durch meine Frage. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm, aber den Hertha-Blog, den möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Den gibt es ja nicht mehr. Den hast du zusammen mit anderen Herthanern, ich sag mal, mit betrieben. Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Vielleicht kannst du ja trotzdem ein bisschen was erzählen. Wie kam es mal zu dem Blog? Ich fand den nämlich sehr schön und finde es eigentlich schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber es ist natürlich, manchmal hat eben alles so seine Zeit.
Ja, wahrscheinlich. Also wir haben damals angefangen, es gab zu diesen Zeiten damals, also 2007, 2008, glaube ich, vielleicht 2009, weiß ich nicht mehr genau, gab es zwei Hertha-Blogs eigentlich nur. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf den Schlips, weil er irgendwo auch einen hatte, aber so die so am meisten, glaube ich, über die gesprochen wurde, war einmal die Welt-Hertha-Linke und die Kabinenpredigt. Die Kabinenpredigt war von mir und die Welt-Hertha-Linke war von Enno damals. Und als ich nach Dortmund gekommen bin, der wohnte, glaube ich, in Bielefeld, haben wir uns in Dortmund getroffen und halt darüber gesprochen, ob man das nicht einfach vereinfachen kann. Und wir machen aus diesen beiden Blog einen. Und er hatte auch ein bisschen Ahnung von Webprogrammierung und SEO und dem ganzen Kram, wovon ich absolut überhaupt nichts wusste. Ich hatte einen WordPress-Blog, der hinten noch DEVU hieß, also kabinenpredigt.de.vu, weil ich keine Ahnung hatte, wie man eine richtige Domain bekommt. Und er konnte das halt alles und meinte, er hätte auch die Domain Hertha-Blog und so und das wäre auch aus SEO-Sicht ganz cool. Und ja, ich fand das mega, dass ich nicht sozusagen meine Artikel alleine schreiben musste, sondern da auch andere Leute mit dabei waren. Felix kam dann auch noch mit dazu. Und dann haben wir uns, ja, dann haben wir das halt so aufgezogen. Ich habe einfach meine Artikel da reingeschrieben. Wir haben relativ schnell gemerkt, das interessiert viel mehr Leute, als wenn wir das auf unsere eigenen Portale schreiben. Ja, und dann ist es halt so, wie es irgendwann gekommen ist. Ne? Alle haben irgendwie mal Jobs bekommen und die waren dann auch nicht so zeitunaufwendig und dann wurde es immer weniger und immer weniger. Und man hat ja auch mit der Zeit so einen gewissen Anspruch an sich selbst, was solche Artikel angeht, was ganz schlimm ist, weil ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Zeit Artikel angefangen habe, um sie dann nach, weiß ich nicht, 300 Zeilen dann doch nicht zu veröffentlichen, weil ich nicht zu einem Ende kam, weil ich das Gefühl hatte, ich schwafel da nur vor mich hin. Und dann wurde der Zeitraum der nächsten Veröffentlichung immer länger. Und irgendwann ist es dann so gewesen, dass andere Dinge in den Fokus gerückt sind. Und dann ist es tatsächlich, genau wie du sagst, einfach eingeschlafen. Ist schade, weil es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber dann kam ja irgendwann auch andere Portale, die Jungs von Hertha Base, und spätestens mit denen war mir klar, ich brauche jetzt auch nicht mehr, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder Zeit hätte, mich da hinsetzen. Die Jungs machen das gut, die Jungs können das, und ich habe ja dann auch mal so versucht, sozusagen da nochmal mich wieder zu beleben mit einer kleinen Kolumne, aber ich habe einfach gemerkt, mit Familie, mit Arbeit, ich krieg's nicht auf die Reihe, und damals habe ich auch noch Sport gemacht, regelmäßig. Deswegen habe ich mich dann da komplett zurückgenommen, und so ist das, ja, leider eingeschlafen.
Ja, wie lange habt ihr das gemacht insgesamt? Für wie viele Jahre?
Boah, gute Frage. Ich hätte es,
also, Daumen geht ich, auch.
Ja, 2008 haben wir uns zusammengesetzt, und dann haben wir es wahrscheinlich, boah, lass mich nicht lügen, vielleicht 3-4 Jahre gemacht, ich weiß es nicht. Mhm. So lange haben wir es gar nicht gemacht, glaube ich. Boah.
Ja. Gut, inzwischen, du bist ja auch Familienpapa, darf man vielleicht nochmal sagen. Ja. Also später gibt es ja sowieso dann auch nochmal, sagen wir, Sachen, die passieren können, wo dann auch die Prioritäten sich ja sowieso ein bisschen ändern.
Ja.
Dortmund ist für mich eine witzige Stadt insofern, weil ich glaube, man kennt Dortmund hervorragend für den Fußballclub, aber Dortmund selbst kennen die Leute so gut wie überhaupt nicht, habe ich den Eindruck. Also ich habe überlegt, was ist eigentlich eine Sehenswürdigkeit in Dortmund, und ich bin auf nichts Stadion gekommen. Ich habe nachher gesehen, es gibt den Florianzturm, glaube ich,
ja,
der als Sehenswürdigkeit gepriesen wird. Das ist eine Stadt mit auch, ich glaube, knapp 600.000 Einwohnern, ja, aber ich kann es dem Ruhrgebiet zuordnen, ich kann es dem Ruhrpott und diesem Menschenschlag im Ruhrpott zuordnen, was ich erstmal sympathisch finde. Aber ansonsten weiß ich verhältnismäßig wenig in Dortmund. Gibt es da Ausflugsgebiete? Was gibt es da für ein Freizeitangebot? Also ich will gar nicht so ins Detail gehen, aber fühlst du dich wohl in Dortmund heute?
Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Jetzt kann man natürlich fragen, hat er keine Ansprüche? Aber nee, also
es gibt schlimmere Städte in der Region.
Ja, genau. Ich möchte nicht zu weit ausholen, aber ich möchte dazu noch einen ganz kleinen Schwenk machen. Ich habe nämlich, bevor ich die Kabinenpredigt gemacht habe, habe ich schon mal einen Podcast gehabt mit einem sehr guten Kumpel damals. Patrick heißt der, mit dem Spino hieß der, Sport und Kino. Er war Kinoexperte, ich war Sportexperte, und dann haben wir uns einfach darüber unterhalten. Und einmal, wir haben nie Rückmeldung bekommen auf diesen Podcast, nie. Und dann habe ich in einem Podcast mal gesagt, auf die Frage von ihm, warum hat Hertha eigentlich damals schon nie ein volles Stadion? In Dortmund ist doch immer alles voll und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn in Dortmund die das Stadion aufschließen, geht die ganze Stadt dahin, und alle anderen, die nicht da sind, sitzen vorm Fernseher oder in der Kneipe, sonst ist da nichts. Und dann haben wir zum ersten Mal überhaupt, haben wir Rückmeldungen bekommen. 2 oder 3 E-Mails, ja, hier, so, komm mal nach Dortmund, als ob es da nur Fußball gäbe und so weiter und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich ja zum Studium hierher gekommen, und dann hat Dortmund gespielt, und dann gab es tatsächlich nur dieses Spiel. Also jeder lebte dieses Spiel, und sonst gab es nichts. Jetzt kann man natürlich, wenn man ganz genau hinguckt, also gibt es ein ganz tolles Theater und eine ganz tolle Oper, also Hochkultur, die auch international angesehen sind. Es gibt sehr, sehr schöne grüne Flächen. Es gibt den Westfalenpark, ein sehr, sehr schön angelegter Park, für den man sogar Eintritt bezahlen muss, was ich als Berliner jetzt auch nicht kannte. Also es ist einfach nur quasi wirklich ein Park mit schönen Seen und einem Spielplatz oder so, aber man muss halt Eintritt zahlen oder eine Jahreskarte ziehen. Und man muss sich Dortmund so vorstellen, es gibt eine Mitte, und in dieser Mitte findet sehr viel statt. Also das ganze Abendleben, Bars, Kino, alles findet in diesem Ring statt. Und dann verteilt sich der Rest dieser 600.000 Leute auf so ganz kleine Dörfer rundrum, kann man fast sagen. Und es hat natürlich wie in Berlin auch so einen kleinen Speckgürtel, wo es dann ein bisschen mehr bewohnt wird, aber es dünnt dann immer weiter aus, wie halt wirklich so dorfmäßig außenrum. Ich wohne hier auch tatsächlich auf so einem kleinen Dorf, und das ist halt das, was Dortmund so krass davon unterscheidet, Berlin zu sein oder Berlin sein zu wollen. Wenn man das vergleichen wollen würde, müsste man tatsächlich diese sogenannte Metropole Ruhr nehmen, wo du dann Bochum noch mit zupackst und Essen, also die Städte, die man dann noch so kennt, wo es überall einen tollen Fußballverein gibt mit sehr viel Tradition. Das einzige Problem, was die Metropole Ruhr im Vergleich zu Berlin hat, ist tatsächlich, und vermutlich werden einige Berliner jetzt lachen, aber das Nahverkehrssystem. Weil wenn hier irgendwo auf der einen Strecke, die durch alle Städte fällt, irgendwo ein Baum umfällt, kommst du nicht mehr von A nach B. Und das ist das große Problem, gerade im Winter. Und deswegen ist das auch keine Metropole. Aber ich fühle mich trotzdem sehr wohl in Dortmund. Hier ist es sehr schön grün. Und die Leute sind tatsächlich sehr, oder den Berlinern, die ich so kannte, sehr nah. Also sehr ehrlich und ja, verstehen auch mal, wenn man ihnen so einen reindrückt, der nur halb ernst gemeint war.
Sehr geerdet und sehr direkt, was ja eigentlich dem Berliner eher ähnelt.
Ja, genau. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Also das ist, glaube ich, auch so, das haben mich damals viele gefragt, ob ich mit den Leuten überhaupt zurechtkomme, aber tatsächlich ist so diese Ruhrpott-Mentalität, dieses so leicht assig, ne, wenn man so, je nachdem aus welcher Gegend in Berlin man kommt, aber grundehrlich und sehr liebenswürdig auch. Und das habe ich eigentlich, also das habe ich, da muss ich mich überhaupt nicht umstellen.
Ich würde dir ja noch eine Brücke bauen wollen, aber vielleicht kannst du es ein bisschen kürzer fassen.
Ich versuch's.
Eine Sensation in Dortmund ist ja Holzpfostenschwerte 05. Jetzt darfst du erklären, was das ist.
Ja, das ist neben meiner Frau der zweite Hauptgrund, warum ich in Dortmund geblieben bin. Schwerte ist eine Stadt direkt an Dortmund dran. Und dieser Verein wurde 2005 gegründet von einem guten Freund von mir, den ich im Studium kennengelernt habe, und seinen Kumpels, wo also sozusagen, keine Ahnung, ein 19-Jähriger war erster Vorsitzender und einer war Kassierer, einfach weil sie es cool fanden und weil in der Gegend rundherum nur Vereine waren, die halt so waren, wie man Vereine so kennt. Da ein 70-Jähriger, der erster Vorsitzender ist und ein 75-Jähriger, der Kassierer ist und so weiter. Und die wollten das einfach nicht mehr. Und dann haben sie halt einen Verein gegründet und haben in diesem Verein alles anders gemacht. Und das hat mich so sehr gecatcht, dass ich, obwohl die auf Asche spielten damals und ich aus Berlin nur Kunstrasen und Rasen kannte, dahin gegangen bin in die Kreisliga B. Wir sind dann auch in die Kreisliga A aufgestiegen, legendäres Matchspiel. Und später ging das dann noch weiter, dass sie eine Futsalabteilung gegründet haben, mit der wir zweimal deutscher Vizemeister geworden sind. Es wurde also auch sportlich noch sehr erfolgreich. Und mit diesem Verein habe ich so viel erlebt, dass das zu einer zweiten Familie geworden ist. Und falls jemand von Holzpfosten das hört, schöne Grüße. Und falls sich jemand dafür interessiert, googelt es einfach mal oder tragt es bei YouTube, gibt es bei YouTube ein. Da gibt es einige sehr, sehr schöne Videos.
Ja, es gab auch einen Artikel über dich. Da kann man dich im Tor sehen mit Hertha-Trikot.
Ja,
muss ich noch mal
das
kurz
gehört
erwähnen.
Natürlich mit dazu. Ja, genau. Ich hatte früher immer Hertha-Trikots und auch die alte graue Kirai-Hose an, die ich mir mal bei einem Fan-Cup, wir sind mit unserem Fan-Club damals, gab es noch den Fan-Cup von Hertha und der Gewinner davon durfte zum Premiere-Fan-Cup fahren. Und da haben wir im Original Hertha-Trikotsatz gespielt und da war so eine Kirai-Hose drin mit einem Hertha-Zeichen. Die habe ich mir damals gezogen, aber das weiß ich jetzt.
Ja, wobei gerade heute Hertha, Trikot, Torwart.
Ja,
das ist nicht das beste Omen heute.
Ja, das stimmt. Aber auf Gabor Kirai lasse ich nichts kommen.
Ja, von dem rede ich nicht mal.
Genau. Ja, Rune Jahrstein, also darauf willst du natürlich hinaus, dass ich habe ja schon gesagt, ich bin gelernter Torwart. Ich habe mit 7 Jahren, glaube ich, habe ich angefangen im Tor zu stehen in Berlin damals in Spandau. Habe sehr, sehr gute Torwarttrainer gehabt. Und beim ersten Tor habe ich sofort überall gelesen, Patzer, Patzer, Patzer. Und vielleicht bin ich da auch zu sehr Torwart, um nicht auch einfach zu rufen, Patzer. Aber wer diesen Schuss sieht, der Ball dreht sich null, er steht in der Luft. Und das ist für einen Torwart tödlich, weil du siehst keine Bewegung, du brauchst irgendeinen Anhaltspunkt, wo geht der Ball hin? Und wenn der einfach nur in der Luft steht, ist er schon drin, bevor du überhaupt realisierst, dass er auf dich zufliegt. Und genau das war da, glaube ich, der Fall. Trotzdem muss man wahrscheinlich, ein Bundesliga-Torwart muss ihn wahrscheinlich halten. Andererseits, die Bälle, die er heute auch wieder rausgeholt hat, hält vielleicht ein anderer nicht.
Da kommen wir nachher nochmal zu.
Genau.
Ja, sorry, ich will dich da nicht abwürgen, aber vielleicht
über im Torwartspiel über Torwartspiel können wir uns stundenlang überhalten. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ich hatte mal einen Twitter-Account, der Keeper hieß, habe ich aber leider auch aus Zeitgründen nicht geschafft. Ich wollte da sowas wie Colinas Erben für Torhüter werden, aber ich habe es nicht zeitlich hinbekommen.
Ich glaube, da könnten wir uns nicht stundenlang unterhalten. Wäre ein Monolog. Ich würde dir zuhören, aber ich würde nicht viel sagen. Das Lieblingsspiel von Hertha. Hast du denn eins?
Ja, ich habe, da muss ich aber echt überlegen.
Sag nicht gegen Waldhof Mannheim.
Nein, nein, nein. Das war, es gibt zwei Spiele, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Eins ist relativ offensichtlich. Das war der Aufstieg in Duisburg. Das war einfach nur schön. Das war ein wundervoller Abend. Ich habe Karten für den Auswärtsblock bekommen. Es war hier direkt um die Ecke. Und obwohl ich alleine da war, war ich nicht alleine da, weil ich halt im Auswärtsblock mit ganz vielen Freunden, die noch nicht meine Freunde waren, aber zu denen ich mich an diesem Abend hinzugehörig fühlte. Und das war einfach sehr, sehr schön. Und das zweite Spiel, ich habe es nicht mehr rausgefunden, welches Datum es war. Es war ein Spiel im Olympiastadion gegen Hansa Rostock, volles Stadion. Und die Rostocker hatten auch den gesamten Auswärtsblock belegt und haben die ganze Zeit gepöbelt und irgendwelchen Quatsch gerufen. Und es stand Ewigkeiten 0-0. Und in der letzten Minute segelte dann nochmal eine Ecke rein. Der Ball wurde einmal geklärt. Und ich glaube, aus dem Hinterhalt entweder Paul Dardai oder Piotr Reis haut das Ding in den Winkel. Und wir hatten damals immer so einen Tick, dass wir in der Nachspielzeit immer schon mal zur Treppe gegangen sind. Einfach, weil wir geglaubt haben, dass wir dadurch etwas bewirken, von wegen Arbeitglaube, weil das einmal geklappt hat. Und an dem Tag lagen wir alle übereinander auf dieser Treppe. Und es war einfach der schönste Jubel aller Zeiten. Also ja, dieses Spiel. Kann sich wahrscheinlich kaum jemand mehr daran erinnern, aber für mich hat das nachhaltig Eindruck hinterlassen.
Du wirst lachen, ich muss gerade überlegen, da du den Spielernamen Piotr Reis sagtest, ach ja, den gab es ja auch mal. Das ist so ewig lange her schon.
Das ist wirklich Ewigkeiten, ja, das stimmt.
Ja, dann danke erstmal fürs Vorstellen.
Ja, dafür nicht. Sehr gerne.
Ja, dann können wir, glaube ich, zum nächsten Thema kommen, aber wenn du nichts dagegen hast. Oder fällt dir noch was Wichtiges ein?
Nein.
Vor allem die Holzpfostenschwerte 05 hatten ihren Teil. Ich möchte nochmal darauf hinweisen.
Wie du merkst, ich komme sehr gerne ins Erzählen und ich habe das, worüber wir gleich noch reden wollen, fast schon wieder vergessen.
Ja, ich werde helfen. Ich werde dich ein wenig leiten. So, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Am 10. März hat das Magazin Horizont ein Interview mit Carsten Schmidt veröffentlicht. Horizont, ich kannte die auch nicht, ist eine Fachzeitschrift für Marketing, Werbung und Medien. Und der Tenor dieses Interviews, was leider durch eine Paywall geschützt ist, ich kann es leider nicht komplett lesen, der soll sinngemäß gewesen sein, dass Hertha im Rahmen des Strategieprojekts Goldelse, davon haben wir ja auch schon oft gehört, ein anderes Bewusstsein und eine bessere Auswirkung erzielt. Es gibt dann in den Medien diverse Zitate, die da genannt werden. Ich kann ja mal zwei, drei Beispiele nennen. Wir wollen einen Berliner Weg beschreiten, die Menschen emotional mitnehmen und Hertha in eine erfolgreiche Ära führen. Oder unsere Ambition ist, dass Hertha die Stadt deutschlandweit, aber in Zukunft auch international repräsentiert, bestenfalls als Regel, nicht als Ausnahme. Und was eben sehr oft auch zitiert wurde, leider kenne ich den Kontext da jetzt nicht, wir wollen die größte Aufholjagd, die der deutsche und vielleicht der internationale Fußball je erlebt hat. Ich weiß, du störst dich an diesem Aussagen so ein bisschen und ja, kannst ja mal einfach sagen, was du davon hältst. Also so richtig gefallen hat es dir nicht.
Nee, ich muss halt, weiß ich nicht, wenn ich schon schmunzel und so ein bisschen in mich reinlache, dann tun es wahrscheinlich der Rest von Deutschland auch. Und es ist halt einfach der komplett falsche Zeitpunkt. Man steht im Abschiedskampf und erzählt irgendwas von, ja, Aufholjagd, internationaler Fußball und wir wollen Berlin international repräsentieren. Im Moment ist Union die Nummer 1 in Berlin und wenn Hertha absteigt, werden sie das auch bleiben. Und ich finde, es ist für mich der komplett falsche Zeitpunkt. Arne Friedrich hat es auf der PK vor dem Spiel gegen Dortmund auch nochmal, glaube ich, ganz gut gesagt. Es bringt nichts, wenn wir immer wieder darüber reden, was wir wollen. Wir müssen erstmal Dinge tun. Und ich glaube, ich verstehe, dass Carsten Schmidt dieses Interview geben musste, weil er ist neuer Chef da und Horizont ist halt ein Medium für solche Positionen. Aber ich glaube nicht, dass er Hertha und ja uns allen dann im Endeffekt auch damit einen großen Gefallen getan hat. Ich verstehe dieses Kubusch, wir wollen mal neu machen und jetzt weht hier ein anderer Wind. Aber in der aktuellen Situation, es hilft nicht. Das ist mein Eindruck.
Wobei die Schlagzeilen Hertha oder Schmidt ist größenwahnsinnig, halte ich ihn auch über übertrieben. Aber Momentum und Situation passen halt so wenig dazu, ne?
Genau das. Und es ist halt so einfach für andere Fans und mit Leuten, mit denen man so redet, einem das so ins Gesicht zu klatschen. Und natürlich kann man dann sagen, ja, du musst den Kontext sehen. Aber auch Carsten Schmidt weiß, dass das im Horizont aus dem Zusammenhang gerissen wird und bei Sky und bei Bild und sonst wo groß präsentiert werden wird und diese Aussage. dass ihm das irgendwann vielleicht auf die Füße fallen wird, muss ihm klar sein. Also gerade als jemand, der Hertha übernimmt und wo die legendäre Aussage mit der Meisterschale durchs Brandenburger Tor ja quasi schon zum Running Gag geworden ist. Ja, das hat nicht geholfen. Das hätte ich ihm als Medienchef zumindest zu geraten, das nicht zu machen.
Ja, dann lass uns doch einfach mal nochmal aufs Sportliche und auf das Spiel kommen. Bisher haben wir uns dann noch erfolgreich gedrückt. Aber
endlich
dann,
was Deprimierendes.
Ja, dann ist jetzt tatsächlich die Frage, wie war es denn das Spiel von Hertha BSC?
Wie war das Spiel von Hertha BSC?
Ja, also ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte etwas ernüchternd. Ich habe nach dem Spiel schon gehört, dass das der Plan war. Also, dass Hertha sich hinten einigeln wollte und dann punktuell mal was nach vorne zaubern wollte. Ich finde, dass man vor so einem Spiel gegen Dortmund immer grundsätzlich nicht davon ausgehen kann, dass man es gewinnt. Und dass das oder dass diese Taktik nicht das widerspiegelt, was Dardai eigentlich möchte, nämlich mutig zu sein und sich nicht davon beeinflussen zu lassen, dass man im Abstiegskampf steckt. Sondern dass man Fußball spielen soll, also in der Offensive, klar, defensiv gut spielen und dann aber in der Offensive was zu zeigen, aber davon habe ich ehrlich gesagt, sage ich mal, ja, 70 Minuten lang echt wenig gesehen, dann als Dilrosun, Luke Bakio reinkam, schon ein bisschen mehr, aber insgesamt hat mich das heute sehr, sehr, ja, mit jeder Minute mehr enttäuscht. Und klar, die rote Karte, da tat mir Wladimir Darida fast noch mehr leid als Marco Reus. Und das soll jetzt überhaupt nicht die Verletzung, so es dann eine ist. Ich hoffe, es ist keine schlimme, abwerten. Aber der Blick, mit dem er sich danach sofort entschuldigte und zum Schiri hochschaute, der ihm die rote Karte ins Gesicht drückte und er so direkt sagte, ja, okay, alles klar, kann ich nachvollziehen. Da hat sogar meine Frau, die als BVB-Fan zuschaute, gesagt, jetzt, der tut mir fast schon ein bisschen leid. Und so damit war das Spiel beendet, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ja, jetzt hast du eigentlich schon die 90 Minuten komplett zusammengefasst. Ja,
wollte ich gar nicht. Du musst dazwischen grätschen.
Ich traue mich gar nicht. Ich wollte tatsächlich doch noch mal ein bisschen was erwähnen, wie die Voraussetzungen waren von dem Spiel. Ja. Soll ich das jetzt trotzdem tun?
Ja, sicher.
Ja, okay, ich mach das mal. Denn es gab ja noch eine Vorgeschichte. Gelsenkirchen und Köln haben zwar verloren, aber Mainz hat gegen Freiburg mit 1-0 gewonnen. Damit ist Köln vor dem Spiel, ja, und leider auch nach dem Spiel, punktgleich und Mainz mit einem Punkt weniger. So wie ja die Mainzer überhaupt in der Rückrunde ordentlich aufholen. Hertha war ein bisschen gepeinigt, muss man sagen. Ich hatte mir vor dem Spiel eigentlich nur Boyata, Kunja und Khedira als Verletzung aufgeschrieben und wusste, dass der Radonjic nach Verletzung wieder zurück im Training ist, aber nicht zwangsläufig spielen wird. Und dann kam nachher noch eine Meldung, dass Askasiba, Gendouzi und Löwen kurzfristig noch angeschlagen sind und auch nicht im Kader standen. Bei Löwen wird das wahrscheinlich jetzt nicht so ganz so wichtig gewesen sein, aber zumindest Askasiba und Gendouzi, die haben ja in letzter Zeit durchaus Einsätze gehabt.
Ja.
Sodass, und das war übrigens auch noch ein besonderer Effekt, ich will es zumindest mal erwähnen, im Kader auf der Bank saß nämlich Jonas Michelbrink. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest.
Tatsächlich habe ich den Namen nicht gelesen, weil ist dir zufällig aufgefallen, dass bei Sky nach der 32 stand da plötzlich nochmal eine 32, also nach Luca Netz stand 32 Reyna im Hertha-Kader. Und da habe ich kurz gedacht, das ist aber ein interessanter Transfer. Also mich übrigens stand bei Sky nicht im Kader.
Okay, nee, habe ich nicht gesehen. Ich vermute auch jetzt mal, dass es ein Fehler war. Es sei denn, es gibt noch irgendwas, was ich nicht weiß.
Reiner, also, Bruder.
Nee, der Michelbrink ist Mittelfeldspieler, das konnte ich noch schnell rauskriegen. Ansonsten weiß ich aber auch nicht so viel über ihn. 19 Jahre ist er und er war jetzt erstmals im Kader. Find's aber trotzdem schön, denn er hatte im Herbst letzten Jahres zeitweise, wenn Hertha zu wenig Spieler hatte, hatte er auch schon mal unterstützt. Dann gehörte er zu den Spielern, die dann aus der Jugend hochgezogen wurden. War jetzt fürs Spiel natürlich nicht weiter entscheidend, weiß ich, aber ich wollte es zumindest mal erwähnen. Wir mögen es ja immer, wenn ein Jugendspieler mal zu den Profis hochkommt und mal zumindest ein bisschen Luft schnuppern kann. Ansonsten, ich habe ja, Statistik habe ich noch ein bisschen rausgeschrieben, aber da können wir ja zum Schluss noch mal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir einschätzen wollen, ob dieser Sieg für die Dortmunder verdient war. Dieses Spiel war eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht im Verlauf für Hertha. Warum sage ich das? Weil es 0-0 zur Pause stand. Ja. Und das war eigentlich das Schönste und Beste an diesem Spiel erstmal oder an dieser Halbzeit. Denn die Dortmunder, sie waren ja besser, muss man leider sagen. Ich habe jetzt aufgeschrieben, 11. Minute eine Chance für Reus. Dann 18. Minute nochmal Reus. Ich glaube, der ging gegen die Latte. Dann 22. Kopfball von Haaland, von dem man übrigens ansonsten so gut wie nichts gesehen hat in diesem Spiel, das muss ich sagen. Alle hatten Angst vor Haaland, aber Hertha hat eigentlich mit der Defensivleistung den ziemlich gut aus dem Spiel genommen. Ich weiß, es war 2-0 und eine Niederlage, aber Ehre, wem Ehre gebührt, das ist jetzt auch noch nicht jedem so gelungen. Das ist, auf jeden musst Fall. Du auch erstmal schaffen.
Genau, da muss ich wieder an das Spiel in der Champions League unter der Woche denken, wo sie gegen Sevilla ja weitergekommen sind und der Trainer nach dem Spiel sagte, wir waren in 3 von 4 Halbzeiten besser, aber wir haben gegen diese Urgewalt verloren, die das nächste Jahrzehnt prägen wird oder so. Und davon habe ich tatsächlich wenig gesehen. Also den hat Hertha gut rausgenommen. Aber ich zum Beispiel, ich habe hier 18. Minute Entlastung, 8 Fragezeichen stehen, weil die gab es gar nicht. Also
in der 24. Minute hatte ich genau das Gefühl, die Entlastung fängt an. Weil der Dejo, den ich ja hinten defensiv manchmal nicht so gerne sehe, der hatte nachher auch was mit dem Gegentreffer zu tun, meine ich. Zumindest ein bisschen was. Mhm. Wenn er über rechts angreift, das sieht ja manchmal schon gut aus. Das ist ja ein schneller Mann. Ja. Und es gab dann von ihm eine Flanke, die hoch in den Strafraum ging. Und ja, wie soll man das eigentlich nennen? Mittelstädt war wahrscheinlich überrascht, dass der zu ihm durchkam, weil die vor ihm köpfen wollten, den Ball nicht bekommen hatten. Und der Ball ging dann, wahrscheinlich ging er sogar an die Hand oder wie auch immer. Also irgendwie ist er mehr von ihm abgeprallt, als dass er irgendwo dann einen Ball geköpft hat. Und der Ball ging dann eigentlich tatsächlich irgendwie recht knapp am Tor vorbei. Das war wie so ein kleiner Weckruf. Ab dem Moment gab es mal so, ich nenne das jetzt mal 5, 6, 7, 8 Minuten, wo Hertha mehr Ballbesitz hatte, besser ins Spiel kam und zumindest schneller und besser mit dem Ball nach vorne kam, ohne dass es dann eine echte Torgefahr war. Wo ich dachte, oh, jetzt werden sie langsam wach. Jetzt ist so die Einseitigkeit des Spiels, die löst sich so ein bisschen. Aber so richtig vorgehalten hat das auch nicht wirklich. In der 34. gab es eine Riesenchance für die Dortmunder. Der Bellingham-Schuss, ich glaube, so gefühlt vom Elfmeterpunkt. Ja. Und als der Ball zu dem kam, dachte ich, der ist drin, den kann der nicht halten. Der kann so frei von dieser Stelle schießen und war Jahrstein mit einem Wahnsinnsreflex. Ja. Also da muss ich sagen, da hat der Hertha eigentlich von einem Rückstand bewahrt in dem Moment.
Ja, und nach so einer Parade bist du übrigens auch 3 Zentimeter größer. Normalerweise gehst du dann so in die Halbzeit und sagst, heute geht hier gar kein Ball rein als Torwart. Wenn du so einen Ball hältst, unfassbar.
Ich hatte da auch schon den Eindruck, dass die Dortmunder so am Ende der ersten Halbzeit ein bisschen genervt waren, denn Hertha hat defensiv wirklich gut gestanden. Die haben engagiert gespielt, die haben gut gekämpft. Das Einzige, was eben doof war, in der Offensive fanden wir unterm Strich eigentlich nicht so richtig statt. Ich habe jetzt die eine Chance da von Mittelstädt genannt, aber ja, so richtig mehr kam eigentlich auch nicht dazu. Und selbst das war ja eigentlich mehr eine verunfallte Chance gefühlt.
Genau. Also ich habe hier noch 2 schlechte Sachen und eine sehr gute stehen und ich fange mal mit der sehr guten an. Das sind die Diagonalbälle von Martin Dardai auf C. Fulk. Die sind Genuss. Generell sein Aufbauspiel ist ja überragend. Also da muss man ja gerade dafür, dass er einfach so reingeschmissen wurde. Auch wenn das schon irgendwie viele gefordert hatten oder so. Aber der kommt da rein und macht wirklich wenig Fehler, ist oft da und spielt überragende Diagonalbälle. Hat man lange nicht mehr gesehen bei Hertha sowas.
Torunariga könnte das vielleicht noch, aber.
Genau, ja. Schade, dass sie beide Linksfuß sind. Einer müsste vielleicht Rechtsfuß sein, dann könnte er die Bälle auf die andere Seite spielen. Aber gut, so müssen sie sich halt gegenseitig irgendwie pushen. Und ja, das, was schlecht ist, ist einmal, dass die linke Seite, die haben die beiden einfach nicht zubekommen. Also habe ich jetzt Plattenhardt und Mittelstädt stehen. Da gab es eine Szene, auch 4. Ich glaube, das war sogar die du angesprochen hast mit der Parade von Jahrstein. Mhm. Da geht Plattenhardt vor, obwohl Reus in seinem Rücken wegläuft. Mittelstädt muss dann faulen irgendwie und das ist so ganz komisches Manndecken, wo wir immer wieder zu spät gekommen sind und das macht mich verrückt, wenn du so denkst, warum gehst du da vor, bleib doch stehen, lass ihn auf dich zukommen und dann kann überhaupt nichts passieren in deinem Rücken und da weiß ich nicht, ob das ein falsches eine falsche Einstellung von wegen, ich muss jetzt Druck machen und deswegen gehe ich rauf. Aber eigentlich gehst du als Außenverteidiger nicht vor, wenn in deinem Rücken alles frei ist und vor allen Dingen, wenn Marco Reus an dir vorbeiläuft. Ja, also das war sowieso generell, dass dieses Manndecken ist gegen so eine Mannschaft eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn nur ein Block stattfindet. Ne? Da bin ich beim Futsal, da blockst du Spieler weg und schon ist der Spieler frei durch. So kann eigentlich hätte Dortmund mit Doppelpässen relativ einfach durchkommen können, haben sie zu selten gespielt. Aber ja, also da hat mir so ein bisschen, da hat mir dann auch die Körperlichkeit oftmals gefehlt. Und wann unterbindet Hertha mal einen Konter mit einem Foul, habe ich mir aufgeschrieben. Es ist einfach nicht passiert. Also Konter in Anführungszeichen. Wenn der Ball mal vorne war und dann 3-4 Leute vorne waren, ging Dortmund im Tempo drauf und es foult einfach niemand. Und das ist natürlich die schlechteste Art des Fußballs, aber ich habe noch eine Szene von Sefulke im Kopf, der dann dafür auch Geld bekommen hat. Der hat's gemacht, aber als einziger. Und da muss, gerade wenn da der Trainer ist, müssen sie doch lernen und cleverer sein, oder? Also,
das ja, macht ich weiß immer nicht, ob ich sowas unterstützen soll und den Gedanken gut finden soll, weil er ist ja in puncto also Fairplay einfach, es gehört heute aus taktischen Gründen dazu, ich weiß das, bin da ja nicht naiv, aber ich bin halt auch kein Fan davon. Ja. Was, ich weiß nicht, das wäre jetzt nicht das, was mich primär stören würde, sondern eher, dass sie natürlich offensiv einfach zu wenig gemacht haben. Ja. Man könnte ja eigentlich denken, gegen Dortmund, na pass auf, die Dortmunder, die sind Favorit, was hast du heute hier zu verlieren? Genau, man kann eigentlich verhältnismäßig befreit aufspielen, sollte man denken. Und dass dann in der Offensive letztendlich so wenig geklappt hat, die anderen zeigen, dass man eben auch mal gegen die Großen mal einen Punkt mitnehmen kann. Und Hertha war ja da auch schon immer dicht dran. Aber da ist es manchmal schade, dass sie da nicht doch noch ein bisschen nachsetzen. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht unfair sein. Die Dortmunder waren auch gut, die haben auch Qualität. Also das ist ja kein Fallobst, was da auf dem Platz stand.
Ganz genau, keine Frage. Aber genau das, was du gesagt hast, ist eine Sache, die uns in dieser Saison noch auf die Füße fallen könnte. Weil du hast gesagt, Mainz gewinnt 3-2 gegen Leipzig. Klar, die haben da Glück. Das haben wir im Moment überhaupt nicht. Aber die holen dann halt mal 3 Punkte gegen eine Mannschaft von oben. Und ich weiß nicht, ich habe mir aufgeschrieben, wir flanken ganz häufig vor Tor, aber da ist kein Ibisevic mehr. So, der hat aus nichts manchmal Tore gemacht. Oder auch aus solchen Flanken, aber solche Spiele haben wir im Moment nicht. Piontek letzte Woche gegen Augsburg, alles super, aber bei dem habe ich irgendwie noch das Gefühl, oder der ist nicht so gut ins Passspiel eingebunden, der versucht sich immer Bälle abzuholen und da wird das Spiel dann sehr häufig langsam, wobei es heute schon besser war, aber so viele Flanken, wie wir da reinschlagen, dafür kommen viel zu wenig raus, vor allen Dingen, da ja eigentlich 2, manchmal sogar 3 mit Mittelstädt vorne drin stehen müssen. Da, wenn das die Taktik ist, wird schwer gegen einen Hummels und einen Schahn.
Ja, ich weiß auch nicht so ganz, warum wir diese Flankenflut manchmal, ob das wirklich Verlegenheit ist oder ob wirklich ein Coach gesagt hat, ihr müsst da mehr über Kopfbälle machen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, das ist nicht unbedingt eine ausgewiesene Stärke von Hertha in der Vergangenheit gewesen.
Ganz genau.
Und ja, von Standards halt so will ich gar nicht reden.
Ja, genau. Das sind halt so Fragezeichen, wo du so denkst, so, was war eigentlich die Idee? Und Dardai sagt nach dem Spiel auch, er macht sich Sorgen, weil in der Offensive fehlt ihm die Leichtigkeit und der letzte Pass kommt nicht an. Und er sagt auch, im Training klappt das alles. Das sind ja alles Sätze, die man sowohl von Zovic als auch von Labbadia schon gehört hat. Im Training klappt alles, im Spiel ist dann die Blockade da. Und das macht ihm Sorgen. Und wenn Paul Dardai Sorgen hat, dann mache ich mir ehrlich gesagt auch langsam Sorgen. Uwe Seeler von Hertha BSC.
Ja, was hatte er nach dem Spiel gesagt? Vielleicht haben einige auf die Tabelle geguckt und waren sich dann doch unsicher.
Genau. Hat Niklas Stark ja sogar zugegeben. Wir haben es gesehen, wie Mainz gespielt hat. Und wir haben es ja auch alle gesehen. Und wir können uns ja, klar, wir sind Fans und keine Profifußballer, aber natürlich passiert bei denen im Kopf was Ähnliches, was bei uns passiert. Hm. Ja.
Trotzdem, also ich hätte jetzt gedacht, dass dieses aus dieser Favoritenrolle sein oder nicht in der Favoritenrolle stecken, eigentlich ja gegen diesen Druck gesprochen hätte, statt den Blick auf die Tabelle zu machen. Aber vielleicht, Psychologie geht manchmal eigene Wege.
Ja.
Apropos eigene Wege, du hast eben so schön den Ballweg besprochen. In der 54. Minute. Gefühlt in dem Moment aus dem Nichts. Ich dachte, pass auf, das wird noch so ein Spiel, die Dortmunder rackern sich heute ab. Das wird nicht einfach gegen die Hertha. Und mit einem Quäntchen Glück geht da vielleicht mehr. Und dann, der Keeper Daniel nimmt ja den Keeper Jahrstein in Schutz. Ich
So ein bisschen zumindest.
Ja, es fällt mir echt schwer, das Jahrstein nicht vorzuwerfen und zu sagen, du siehst den Ball frei. Inwiefern sich jetzt das Drehen des Balles tatsächlich bei einem, wenn du das sagst, glaube ich dir das natürlich. Nichtsdestotrotz, also ich als Keeper-Laie habe trotzdem den Eindruck, dass man den eigentlich haben kann und wahrscheinlich sogar muss. Also für mich sah es jedenfalls so aus. Es gab allerdings noch einen Punkt, der mich gestört hat. Das war ja eigentlich ein Konter der Dortmunder. Und ein Teil der Hertaner sind schon zurückgelaufen. Brand stoppt eigentlich ab und die Schnelligkeit des Konters, die war eigentlich ein bisschen vorbei. Es ist ein bisschen Zeit dadurch vergangen, dass die sich ein bisschen stellen konnten. Und Deo war genau vor Brand. Er stand genau vor ihm, geht aber von ihm weg. Ja. Er hätte ihm folgen können. So dass Brand eigentlich Platz hat und Zeit und guckt und schießt. Jetzt hätte Jahrstein natürlich immer noch halten können. Aber da habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum Deo da nicht rangeht. Und ich habe es eben auch schon erwähnt, ich sehe ihn ja in der Offensive rechts über den Flügel. Das ist schön, den zum Teil anzusehen, was der für eine Dynamik hat. Mhm. Aber auch da habe ich den Eindruck, das kann man besser machen. Und hätte er da, wäre da vielleicht draufgegangen, wäre es vielleicht gar nicht zu dem Schuss gekommen. Viele vielleicht, aber.
Ja, man kann es natürlich nicht, also man würde ihn gerne fragen, aber meine Vermutung wäre fast, er war zu weit in der Mitte für seine Rechtsverteidigerposition und dann hat die Übergabe, also ich glaube, Toussaint war auch noch irgendwie in der Nähe, aber grundsätzlich muss diese Mitte natürlich so zu sein, dass so ein Schuss überhaupt gar nicht aufs Tor kommen kann. Und es zieht sich so ein bisschen durch die letzten Spiele gegen die Top-Clubs, Bayern, Leipzig, Hoffenheim fällt mir auch immer wieder ein, dass einfach diese Schüsse einfach reingehen im Moment und in dieser Saison vielleicht auch. Wenn der Gegner schießt, von aus der Ferne geht der Ball bei uns rein. Und deswegen zucke ich immer schon ein bisschen zusammen. In diesem Moment habe ich aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Ball da reingeht, weil ja, flog halt auch direkt auf Jahrstein zu und als Torhüter, jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen, lernst du eigentlich auch den Körper hinter den Ball zu kriegen, damit er, wenn deine Hände nicht da sind, zumindest gegen deinen Körper fliegt. Und das kann man ihm dann auch vorwerfen. Aber natürlich musst du diesen Schuss trotzdem unterbinden und nicht abschalten, weil der Konter kurz aufhört. Dann darfst du ja nicht als Abwehrspieler aufhören, sondern musste eigentlich neuen Druck aufbauen und das ist nicht passiert.
Dabei war es eigentlich schade, denn es gab, ich habe hier auf dem Zettel noch 77. Minute, da gab es auch nochmal eine irre Parade vom Jahrstein, wieder die Hände hochgerissen, auch wieder, ich mag ja das Wort Glanzparade.
Ja.
Toll gehalten, hätte auch ein Tor sein können. Man könnte jetzt sagen, eigentlich verhinderte Tore 2, ein dämliches Gegentor 1, also eigentlich ist die Bilanz für Jahrstein ja fast noch positiv, aber ich fürchte, das wird man ihm ankreiden müssen. Und am Ende wird man sagen, das war nachher, die Situation, dadurch ist dann das Spiel letztendlich gekippt.
Genau. Und am Ende kriegt er ja auch noch den Tunnel. Also, wobei auch da, Dardai hat ja gesagt, er wird unsere Stärke bleiben. Also er hat ihm sofort den Rücken gestärkt und das ist auch, ich glaube, der lässt auf den nichts kommen, weil er ihm auch damals, als er beim ersten Mal gekommen ist, mehrfach gerettet hat. Und ja, ich glaube, dass die Weiche wurde da gestellt und endgültig umgestellt wurde sie halt in der 80. Minute durch die rote Karte. Ne? Also ab dann war der Ofen quasi aus.
Dass die verdient war, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht groß. Mit großer Sicherheit unbeabsichtigt, du hast es ja eben schon erwähnt, aber darf Hertha sich jetzt nicht beschweren.
Auf keinen Fall. Und das erinnerte mich an, glaube ich, ein Derby zwischen Dortmund gegen Schalke, wo ich glaube das waren zwei Dortmunder, glaube ich, die mit exakt diesen Fouls zweimal, Marius Wolf war damals einer von denen, zwei Schalker runter, einmal Reus selbst und einmal Wolf, die mit genau diesem Foul zwei rote Karten bekommen haben in einem Spiel. Und obwohl ich überrascht war, dass die Karte rot war, konnte man es sofort nachvollziehen in der ersten Zeitlupe. Und man kann nur hoffen, weil, wie gesagt, hier in Dortmund leben alle und ich würde natürlich auch für mein Umfeld wünschen, dass sie es noch in die Champions League schaffen, gerade wenn sie jetzt die 3 Punkte von uns bekommen haben, dass Marco Reus da jetzt gesund bleibt und nicht wieder möglicherweise auch eine EM verpasst, die vielleicht stattfindet. Das würde ja dann dramatische Züge annehmen.
Ja, also ich drücke ihm auch die Daumen. Ich rede sonst gerne nach einem Spiel über Spieler, die sich hervortaten, möglichst in positiver Hinsicht. komischerweise habe ich heute den Eindruck, dass es wenig Spieler gab, die besonders abfielen oder besonders positiv auf sich aufmerksam machten. Also das war, ich hatte den Eindruck, verhältnismäßig homogen. Natürlich die Abwehr sehr engagiert. Mhm. Jetzt, okay, bis auf die Gegentore natürlich, aber nichtsdestotrotz, das war schon der bessere Teil der Mannschaft. Die haben einfach eigentlich ihre Arbeit recht gut gemacht. In der Offensive fand halt insgesamt wenig statt, aber ich würde das jetzt eigentlich ungern an einer einzelnen Person festmachen wollen.
Nö, ich auch nicht. Also, ich meine, über Jahrstein haben wir gesprochen. Ich hatte vorhin auch schon gesagt, dass ich Martin Dardai heute wieder gut fand. Also kaum Fehler, super Eröffnungsspiel. Und der Rest war, also fand ich tatsächlich auch, Deo Vaisio, Cefak hat er, glaube ich, im Fernsehen gesagt. Ne?
Ich sage immer Deo und damit laufe ich ganz gut.
Das ist sehr gut. Deo auffällig, aber ansonsten der Rest war halt vor allen Dingen am Verschieben beteiligt und wenig am Ball. Das hat man ja auch an der Ballbesitzquote gesehen, die unterirdisch war für selbst für Hertha-Verhältnisse und in dieser Saison erst recht, wo man ja tatsächlich häufiger mal den Ball hat.
Ja, du hast die Statistik angesprochen, die ging lustigerweise. Also ich muss leider sagen, ich fand den Sieg für Dortmund unterm Strich, ich fand es schade, Hertha hat es lange offener gehalten. Vielleicht wäre dann mehr drin gewesen ohne diesen Jahrsteinfehler. Zum Schluss das 2-0, das spielte dann jetzt auch keine Rolle mehr von Moukoko. Es war toll gedribbelt, aber okay, das ist, wenn du dann mehr oder weniger aufmachst oder versuchst noch ein bisschen was zu tun, sofern das in Unterzahl überhaupt noch notwendig ist, dann passiert halt so ein Gegentor. Ich hatte rausgeschrieben, Laufdistanz fast gleich, beide 118 Kilometer und Ebbes. Zweikämpfe 49,73 zu 50,27. Das ist marginal. Das ist mehr oder weniger ausgeglichen. Was ich heftig fand, die vielen Fehlpässe von Hertha. Sicher in der Passquote ausdrücken. Und natürlich Schüsse aufs Tor, 4:0 für Dortmund. Hertha hatte in der zweiten Halbzeit nicht eine Torchance.
Ja, das ist eigentlich bezeichnend, weil in der zweiten Halbzeit ja die ganzen guten Leute, die Fußball spielen können, also wirklich Fußball spielen können, ja alle reinkamen mit Dilrosun, Luke Bakio und Co. Ich meine, ja, aber es kam am Ende nichts bei runter. Und wenn man, ich kann mich an eine Szene, ich glaube, das war noch in der ersten Halbzeit erinnern, da hatte Hertha den Ball und zwar erst hatte Klünter den Ball und man merkte so ein bisschen, oh Gott, ich weiß nicht wohin. Er spielte ihn dann zu Mittelstädt und Mittelstädt, ja, lief kurz an, aber es kam überhaupt keiner nach. Er hatte quasi keine Anspielstation und hat dann versucht, ihn irgendwie diagonal zu spielen und landete direkt in den Armen von Hitz, glaube ich. Und das war so bezeichnend, weil es fand auch in der ersten Halbzeit, vielleicht war das aber auch die Ansage, überhaupt keine Nachrückbewegung statt. Und es war wirklich so, okay, wir gewinnen den Ball, wir geben ihn Piontek und Córdoba und der Rest bleibt hinten stehen. Und in der zweiten Halbzeit schießen wir euch dann Dilrosun und Luke Bakio mit vorne rein und dann wird das schon irgendwie. Und ja, wie du sagst, es hätte vielleicht irgendwie gehen können, wenn es lange 0-0 gestanden hätte, aber verdient wäre es nicht gewesen.
Ist es dir ein Trost, wenn ich jetzt mal sage, der Klassenerhalt von Hertha BSC hat sich heute nicht entschieden. Es war nicht absolut notwendig, gegen Dortmund zu gewinnen. Ich weiß, dass das jetzt, wenn man jetzt 10-mal immer verliert und sagt, na, heute musst du nicht gewinnen, machen wir das nächste Mal, das funktioniert auch nicht. Aber es war nicht zu erwarten, dass wir in Dortmund gewinnen. An guten Tagen nimmst du da mal einen Punkt mit. Ja. Das Glück und das Können, das hat jetzt gefehlt. Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben, aber ich glaube, wir werden andere Spiele haben, die dann nochmal viel wichtiger werden. Was, ich meine damit nicht zwangsläufig die Spiele gegen andere Teams eher aus dem unteren Drittel. Wenn es jetzt gelänge, gegen Leverkusen oder gegen Union mal zu punkten, also da Punkte mitzunehmen, wo man ja, um ehrlich zu sein, sagen muss, dass davon ist auch nicht mehr zwangsläufig auszugehen. Dann kann man sich so ein bisschen Druck nehmen, indem man mal sagt, da haben wir noch was gemacht, da haben wir noch unerwartete Punkte geholt und das nimmt vielleicht so ein bisschen Last. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich diese Saison bis zum letzten Tag zittern werden müssen. Das fürchte ich. Das nehme ich auch aus diesem Spiel mit.
Ja, das fürchte ich auch. Also ich sag dir zwei Sachen, die ich, also eine finde ich am schlimmsten und das ist ständig darauf zu hoffen, dass Arminia Bielefeld nicht gewinnt oder dass Mainz nicht gewinnt. Mannschaften, die man sich wirklich nicht gut angucken kann. Also ganz davon ab, dass Hertha heute auch überhaupt gar nichts fürs Spiel getan hat, aber egal. Und das Zweite ist, ich habe zu meinem Kumpel Janis, mit dem ich sehr, sehr häufig bei, der wohnt noch in Berlin, kenne ich auch aus Berlin, habe mit dem Abi gemacht und mit dem schreibe ich immer bei WhatsApp über die Hertha-Spiele. Bei dem habe ich gesagt, wir müssen aus diesen 4 Spielen eigentlich 6 Punkte holen. Und mir ist klar, dass wir gegen Dortmund eher keinen holen, aber gegen Leverkusen, Union und Gladbach in der aktuellen Verfassung, da muss was drin sein. Und da können wir uns auch nicht darauf zurückziehen, ja, die stehen da oben. Weil es wird ja genau das passieren. Angenommen, Hertha verliert jetzt diese 3 Spiele oder holt nur 1 Punkt oder was auch immer, dann kommen diese Spiele gegen die Mannschaften von unten. Und sage ich mal, bis auf Schalke, die dann wahrscheinlich schon weg sein werden, wenn wir gegen sie spielen, möglicherweise. Alle anderen wissen ganz genau, wie die Situation aussieht. Und sollten wir diese Spiele jetzt verlieren, werden die sich einfach radikal hinten reinstellen. Und damit kann unsere Mannschaft im Moment nicht umgehen. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass es die Situation ist, dass Mainz und meinetwegen auch Bielefeld und Köln jetzt noch schön in den nächsten 3 Spielen punkten, Hertha nicht. Und dann spielen wir gegen die, aber wir sind in der Schuld oder in der Bringschuld und wir müssen. Und dann sagen die schön, ja, dann stellen wir uns jetzt mit neuen Spielern und dem Bus vor unser Tor und macht mal. Ja, und dann wären es nämlich genau diese Abstiegskampfspiele, die keiner will, wo dann ein Konter sitzt und dann fängt das Flattern an. Da, ich möchte nicht schwarz malen, ich sage nur, wenn Hertha in dieser Saison in der ersten Liga bleibt, können wir alle ganz viele Kreuze machen, weil es ist so viel schiefgelaufen und es spielt im Moment so viel gegen uns, dass es für mich schon das höchste der Gefühle ist, dass wir irgendwie überm Strich landen. Ich will gar nicht mehr über irgendwelche spielerischen Entwicklungen reden.
Nee, also, da denke ich auch nicht mehr dran. Ja. Nee, drinbleiben ist das Wichtigste. Ja. Aber um mal auch mal ein bisschen was Positives mitzunehmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt. Hertha hat in den Jahren, wo sie abgestiegen sind, ja teilweise von Anfang an hinten gestanden und wirklich auch nicht die Qualität gehabt. Sie sind ja wirklich abgestiegen, weil sie von Anfang an unten waren, weil sie oftmals, also damals in der Nach-Favre-Saison auch Leistungsträger abgegeben hatten, die waren von Anfang an unten, die waren teilweise hoffnungslos unten und das ist dieses Jahr nicht so. Also das ist noch bei weitem nicht vorbei. Ich hoffe, dass vor allem die Rückkehr des einen oder anderen Spielers, Guendouzi ist für mich immer noch und tatsächlich auch Khedira, das sind sicherlich 2 Spieler, die hätten Hertha heute gut getan. Mhm. Wahrscheinlich hätte nur einer von beiden gespielt. Aber ich glaube, die helfen. Die Khedira ist ja offensichtlich vor allem auch als Persönlichkeit auf den Platz geholt worden. Da schien man ja bei Hertha ein Manko gesehen zu haben. Das war ja offensichtlich auch ein ganz wesentlicher Faktor, warum man genau diesen Spieler geholt hat. Auch Boyata, sicherlich eine Option. Sehr guter Innenverteidiger, eigentlich der meines Erachtens der beste Innenverteidiger mit dem Torunariga normalerweise. Kunja war vielleicht mal so ein bisschen reif für eine Pause. Das hat ihm jetzt sozusagen die Verletzung quasi mehr oder weniger unfreiwillig vorgegeben. Natürlich auch an guten Tagen auch jemand, der härter, der so ein Tor mal schießt. Im Moment hat er einfach eine Blockade. Vielleicht kommt er vom Kopf mit dem Abstieg nicht zurecht. Ich habe keine Ahnung. Bei aller Sorge, die ich verstehe, die du hast, es ist noch nichts verloren. Okay, doch, heute das Spiel, ja. Aber ich denke mal, da geht noch was. Wie muss man denn jetzt gerade in Gelsenkirchen denken?
Ja, genau. Das ärgert mich fast noch mehr, weil in der ganz normalen Saison könnte man ganz locker sagen, oh mein Gott, wie schlecht ist denn Schalke gerade? Aber ich traue mich das gar nicht mehr, weil so viel besser sind wir im Moment. Also klar, wir sind besser im Sinne von, wir haben mehr Punkte. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Spiele hintereinander verloren. Und ich traue mich gar nicht, da irgendwas zu sagen, weil ich erst möchte, dass wir das selber auf die Reihe kriegen. Und vielleicht hört Herr Schmidt jetzt ja auch mal zu und bringt erstmal, dass wir unseren Kram auf die Reihe kriegen und dann wieder anfangen zu träumen.
Ja. Ich habe so an Themen und Notizen eigentlich mehr oder weniger alles durch. Ich bin kein, ich tippe nicht gerne die Spiele, die nächsten, die kommen, weil ich meistens falsch liege und es ja so ein bisschen Kaffeesatzleserei ist. Dass es schwer wird gegen Leverkusen und gegen Union, die ja einfach auch eine super Saison spielen, muss man sagen. Ich habe heute ausschnittsweise gesehen, wie die gegen Köln gespielt haben. Die haben verdient gewonnen, muss man einfach sagen.
Ja, da war ich auch schon wieder am Verzweifeln, als Köln plötzlich in Führung geht, obwohl es ja war komplett unverdient.
Ja, und wer hat das Tor geschossen, den Elfmeter?
Ja, André Duda, genau.
Richtig.
Ja, und da habe ich so direkt gedacht, zum Glück haben wir in dieser Saison einfach nicht, dass wir so einen komischen Popel-Elfmeter da kriegen und dann in Führung gehen. Aber insofern, Union hat ja alles dafür getan, die Hertha-Seelen ein wenig zu befriedigen am heutigen Tag.
Ja, also ich war auch heute auch auf jeden Fall für Union, weil wenn jetzt die Kölner noch gepunktet hätten, das wäre nicht gut gewesen. Doch ein Thema fällt mir zum Abschluss noch ein, was ich unbedingt erwähnen will, und zwar die Frisur von Nico Schulz. Also, ja. Ich fand es schön, dass es noch Fußballprofis gab, die im Lockdown offensichtlich nicht beim Friseur waren.
Ja, ja, Nico Schulz passt ja auch beim BVB, ehrlich gesagt, absolut so gar nicht rein. Also in diese ganze, und wenn man also auf seiner Position spielt er eigentlich Rafael Guerrero, der ungefähr, also in meiner Welt ungefähr 4 Klassen über Nico Schulz steht, aber er hat es da auf der Position, er hat es tatsächlich auch jetzt, wo er in den letzten Wochen da gespielt hat, sehr gut gemacht. Und gut, wie die Haare aussehen. Ich weiß nicht, ob du die Werbung von ihm kennst. Es gibt eine Werbung, es gibt eine Firma von ihm, die eine Werbung mit ihm gemacht hat an dieser Stelle. Wer es nicht kennt, Nico Schulz, Werbung googeln.
Fand ich aber interessant. Aber jetzt nicht für Shampoo, oder?
nee, da ging es, ich weiß gar nicht. Ich fand es so komisch, dass ich einfach, ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich glaube, irgendein Personality-Ding oder so, keine Ahnung. Googles mal, ist witzig.
Komisch heißt, es wirkt ein bisschen link oder unfreiwillig komisch, oder ist es
ja,
komisch
also
gemeint
ist,
und tatsächlich komisch?
Nein, es ist mehr so eine, nee, es ist leider nicht ironisch gemeint, glaube ich. Also es ist leider ernst gemeint und erwartet man dann eher so von Stars, Cristiano Ronaldo oder irgendwas, ne? Aber Nico Schulz, ist aber auch okay. Also ich gönne ihm das ja, das ist ja gar keine Frage. Aber es hat mich überrascht, dass eine Firma da auf Nico Schulz zugeht.
Hat nicht Oliver Bierhoff mal auch Shampoo-Werbung gemacht?
Ja, die Haare sahen gut aus, wenn er da durchgefahren ist in der Werbung. Das war toll.
Nicht wirklich, also ich fand es eher peinlich. Also wie ja meistens irgendwie Fußballer in Werbespots oftmals ein bisschen, naja, man merkt schon, es ist nicht ihr Metier. Ich meine, meins wäre es auch nicht. Ich wäre wahrscheinlich nicht besser. Ich muss immer denken an Franz Beckenbauer, der dann irgendeine Suppe probiert und sagt, die schmeckt richtig prima.
Ja, also, da gibt es doch jetzt auch so eine Wettwerbung mit Lothar Matthäus, die total authentisch ist. Die ist auch gut. Also, das, naja.
Was ich ganz witzig finde, ist diese Ingrid-Werbung, die auch die Eintracht macht. Ja. Also die finde ich eigentlich ganz witzig und die gibt es, glaube ich, auch mit Eintracht-Fußballern. Und ich muss sagen, das passt, das ist okay.
Das ist auch mega, weil man Indeed tatsächlich ja vorher fast wirklich nicht kannte. Also man hat gesehen, das steht bei denen auf der Brust. Aber so richtig, was das ist, hat man nicht verstanden. Und ich habe da heute lustigerweise mit meiner Frau drüber gesprochen, weil ich habe ihr die Werbung gezeigt und sie dachte auch, was ist das denn für ein Quatsch, Ingrid oder was? Aber spätestens beim zweiten Mal hat sie gesagt, ja, ich weiß jetzt, was das ist. Und ich habe gesagt, genau das ist der Sinn dieser Werbung. Und da haben die wirklich ihren Job hervorragend gemacht, weil das bleibt im Kopf.
Machen wir da eigentlich gerade Werbung für? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ist jedenfalls nicht beabsichtigt.
Es gibt noch ganz
Geld
viele andere
ich auch nicht. So. Ja, von dem jetzt gerade keins.
Ja, genau, wir auch nicht.
Ja, nee, okay. Ich kriege eh kein Geld dafür. Also keiner von uns. Also es bringt uns jetzt auch nichts. Ja. Nee, dann sind wir durch.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Also ich habe dich ja schon privat gelobt, aber jetzt kann ich es ja vielleicht auch nochmal machen. Ich finde deinen Podcast genial. Wie viel Arbeit du dir damit machst und so. Absolut fantastisch. Und ich hoffe, dass Folge 56 natürlich definitiv nicht die letzte, und zwar lange nicht die letzte war. So.
Nee, ist jetzt nicht geplant, dass es die letzte ist.
Sehr gut.
Aber ich gebe allerdings zu, ich bin jetzt heute etwas am Schwächeln. Dadurch, dass es jetzt etwas später ist, also ich werde das heute nicht mehr nachbearbeiten. Also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt für morgen den Wecker stelle, aber wenn ich jetzt noch so 3-4 Stunden dran sitzen soll, dann ist tief in der Nacht, das mache ich heute nicht mehr.
Ja, das kann ich verstehen.
Mir ist übrigens ein Thema, eins würde ich gerne noch nachreichen, das würde ich dich gerne noch fragen, falls du noch möchtest, falls ich noch darf. Ich meine, du weißt ja noch nicht, um was es geht. Das Hertha-Gen, hast du das eigentlich weiter vererbt?
Also sagen wir so, ich habe es versucht. Mein Sohn kennt alle Hertha-Spieler. Er nimmt auch manchmal Hertha, wenn wir gegeneinander spielen im Garten oder so, und schießt dann auch mit Luke Bakio Tore oder mit Piontek. Er ist aber der Einzige in seiner Mannschaft und in seinem Kindergarten, der diese Spieler kennt oder auch nur kennt und nennt. Und man muss sagen, dass er am Anfang, als er kleiner war, hat er sich die Farbe ausgewählt. Und weil Blau schon weg war von mir, Gelb schon weg war von Mama und Rot schon weg war, Köln von seinem Opa, hat er sich Grün ausgewählt. Und da wollte er zielgerichtet auf Wolfsburg gehen. Da habe ich ihn dann leicht von weggeschoben, habe gesagt, guck mal hier, Werder Bremen, sympathischer Verein. Und deswegen fiebert er jetzt so ein bisschen mit Bremen mit. Ich konnte ihn auch, ehrlich gesagt, in diesem Jahr jetzt, seit er sich für Fußball interessiert, absolut null überzeugen, sich für Hertha zu begeistern, weil es einfach nichts gab, wofür man sich begeistern konnte. Leider für einen Fünfjährigen.
Wieso teilt ihr das denn nach Farben auf? Er wollte jetzt jede Farbe berücksichtigt haben, oder wie?
Ja, er wollte das so machen. Er wollte, dass jede Farbe berücksichtigt wurde. Ich bin gespannt. Er hatte jetzt einen kleinen Bruder. Vielleicht muss der dann, was ist noch übrig? Komplementärfarbe? Grün, Blau, Rot, Gelb, nichts.
Frag mich nicht, aber ich hätte vielleicht einfach nochmal Lila vorgeschlagen. Da gibt's ja auch Vereine.
Ja, oder ich sage ihm einfach, er muss nochmal Blau nehmen.
Ja, also Wolfsburg wäre jetzt auch nicht, soll mir jetzt keiner übel nehmen, aber es wäre jetzt auch nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen.
Aber hätte er diese Saison zumindest mehr Spaß als mit Bremen, aber gut, das ist bei den Kindern, das kommt am Ende dann sowieso drauf an. Bei mir war es auch so, ich war erst bei einem, mein erstes Profispiel war Hannover 96 gegen Tennis Borussia auf einem Fußballlager. Zum Glück, muss man ja jetzt sagen, hat da kein nix übergeschlagen, sodass ich jetzt auf einmal Hannover 96 oder TB-Fan geworden bin, sondern das hat erst später zugeschlagen. Und dann, das ist ja das, was ich immer sage, der Verein sucht dich aus. Das bringt nichts, wenn jemand
anders... Du wirst sowieso noch sehen, der wird sich nachher, wenn du in Dortmund bist, natürlich der Borussia gar nicht auf Dauer entziehen können wahrscheinlich.
Auf keinen Fall.
Spätestens in der Schule, da muss man sich ja erstmal erwehren können.
Ja.
Aber ich drücke die Daumen, nur zumindest, dass er von Wolfsburg da, dass das
nicht normal das muss nicht sein. Ne? Nee.
Die andere Stadt da bei euch in der Nähe, die will ich ja gar nicht erwähnen.
Ja, nee, die ist ja auch jetzt zweite Liga und so.
Ja, dann, ja, war's das. Ich danke dir recht herzlich.
Ja, danke dir.
Dann sage ich einfach mal hau he nach Dortmund.
Schöne Grüße zurück.
Ciao.